Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Das ist wieder mal ein Bredocast direkt aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg mit mir, Johanna Seebauer, und heute mit Dr. Jan-Henrik Schmidt. Herzlich willkommen.
Hallo, Johanna.
Wir haben schon einige Male hier gesessen zusammen. Das letzte Mal war im März 2019.
Ernsthaft? So lange schon her? Oh je.
Ja, da haben wir gesprochen über die Konzeptionsphase des FGZ, des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, und über das soll es heute auch wieder gehen, denn das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt geht in seine zweite Förderphase. Mhm. Das heißt, wir wollen heute so einen kleinen Zwischenstand machen. Wo stehen wir jetzt? Was ist in den letzten Jahren passiert, seit 2020? Erforscht es ja den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Und ja, da reden wir heute so ein bisschen drüber, wie was in den letzten 4 Jahren so lief und wo die Reise hingeht.
Ja, sehr gerne.
Jan, du forschst ja schon seit 2007, also fast seit 2 Jahrzehnten am HBI, die digitale Kommunikation und politische Kommunikation, und bist jetzt Sprecher des Standorts Hamburg im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, das am HBI eingegliedert ist. Super komplizierte Architektur. Vielleicht für jemanden, der das nicht kennt, erklärst du es nochmal ganz kurz, damit wir diese Zusammenhänge verstehen.
Mache ich gerne, ja. Das FGZ, Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, wurde auf Beschluss des Deutschen Bundestags 2020 gegründet. 2019 war so eine einjährige Konzeptionsphase vorgeschaltet. Und in so einem etwas längeren Prozess sind insgesamt 11 Standorte in ganz Deutschland ausgewählt worden, die seit 2020 gemeinsam dieses ortsverteilte, aber gemeinsame Institut aufbauen. Und das Bredow-Institut ist einer dieser 11 Standorte. Die anderen sind zum Beispiel in Leipzig, an der Uni Leipzig, an der Uni Konstanz, das SOFI, das Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut in Göttingen ist dabei und, also über ganz Deutschland verteilt. Und wir arbeiten jetzt eben seit 2020 in einer ganzen Reihe von Projekten an den Standorten, aber auch standortübergreifend zusammen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erforschen. Klingt einfach, ist aber natürlich komplexer.
Ich finde, das klingt mega kompliziert.
Ich wollte nur sagen, und nicht nur zu erforschen, sondern auch von Anfang an Transfer von wissenschaftlichem Wissen mitzubedenken. Und zwar nicht nur, das ist wichtig, nicht nur im Sinne von, da machen wir mal schlaue Pressemitteilungen und schreiben ein Buch und dann transferieren wir das Wissen schon, sondern auch umgekehrt immer zu überlegen, wie können wir durch zum Beispiel partizipative Forschungsformate, durch andere auch innovative Veranstaltungsformen Wissen aus der Gesellschaft ins Institut holen oder gemeinsam Wissen sozusagen vorantreiben. Das ist auch Teil unserer Gründungsmission in diesem FGZ. So, also Forschung, auch Grundlagenforschung und Transfer in so einem breit verstandenen Sinne. Dieses Thema zu greifen war und ist nicht leicht, weil Zusammenhalt als Begriff interessanterweise gar kein wissenschaftlicher Begriff ist. Man spricht jetzt in Sozialwissenschaft eigentlich eher von Social Cohesion, von Integration, das ist so ein klassischer soziologischer Begriff zum Beispiel. Der Begriff des Gesellschafts.
Aber bedeutet Cohesion nicht einfach nur Zusammenhalt auf Englisch?
Nein, jein. Mit dem Begriff, also im Deutschen, wenn wir da bleiben, mit dem Begriff des Zusammenhalts schwingen sehr viele normative Schwingungen mit. Mhm. Es ist ein politischer Begriff, also mit der Brille jetzt auch fällt uns auf, wie oft in politischen Reden der Zusammenhalt beschworen wird. Und es ist eben auch ein Begriff, der uns, wenn man so möchte, als Institut vorgegeben wurde. Also wenn aus der Wissenschaft heraus sich ein Institut gegründet hätte, hätte man möglicherweise einen anderen Begriff gewählt. Das kann man auch wieder jetzt sozusagen nochmal problematisieren und reflektieren. Aber ein Teil der Arbeit, auch bei uns am Bredow-Institut und in der im Zusammenfinden dieser 11 Standorte, war auch, sich im Prinzip erstmal zu überlegen, was meinen wir eigentlich auch als beteiligte Forscherinnen und Forscher, wenn wir von Zusammenhalt sprechen? Verstehen wir vielleicht als Politikwissenschaftlerin das anders als Kommunikationswissenschaftler und. Bei uns am Bredow-Institut ging es auch darum, wir haben diesen Begriff des Zusammenhalts bisher in unseren Projekten auch eigentlich nie systematisch vor dem FGZ verwendet. Wir haben vielleicht mal über Integrationsrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachgedacht, aber das jetzt auch nochmal eben durch die Brille eines, wie auch immer verstandenen Zusammenhalts zu erforschen, war für uns auch interessant, herausfordernd und wir sind auch noch nicht am Ende. Aber wenn man schon mal so eine der, sagen wir, der Learnings jetzt aus diesen 4 Jahren mitnehmen kann, ist, dass wir uns stärker tatsächlich auch mit diesem Zusammenhalt, seinen normativen Implikationen und seiner Tauglichkeit auch für wissenschaftliche Forschung auseinandergesetzt haben.
Damals, bei unserem letzten Gespräch 2019, als ihr noch in der Konzeptionsphase wart, da hast du mir erzählt, dass, haben wir auch schon über diesen Begriff geredet, ja, okay, was es eigentlich bedeutet oder dass es schwer ist, darüber zu forschen, weil man das erstmal definieren muss, was das überhaupt bedeutet. Und damals meintest du, dass es heutzutage gesellschaftlicher Zusammenhalt nur noch bedingt über gemeinsame Werte oder Lebensstile funktioniert, weil unsere Gesellschaft einfach so heterogen geworden ist, dass unsere Verfassung, also das deutsche Grundgesetz, vielleicht noch ausreicht als Werterahmen, auf den man sich einigen kann, dass es aber vor allem darauf ankommt, dass es sich vor allem der gesellschaftliche Zusammenhalt darüber definiert, wie die Gesellschaft Konflikte austrägt. Ja. Und dass Prozesse geschaffen werden müssen, demokratische Prozesse, in denen diese Konflikte stattfinden können. Würdest du sagen, diese Definition von damals, von 2019, oder diese Gedanken, die du damals hattest, würdest du die heute auch noch so formulieren? Oder hat sich an dieser Definition von gesellschaftlichem Zusammenhalt was geändert?
Nee, das klingt, also klingt plausibel. Also ich würde jetzt nicht sagen, da habe ich Quatsch erzählt. Vor 4 Jahren, gut, wäre auch. Nee, aber passt noch. Ich würde, glaube ich, jetzt heute zum einen stärker herausheben, dass es vielleicht gar nicht um den Zusammenhalt als Zustand geht, sondern um den Prozess, in dem Zusammenhalt immer wieder bestärkt oder vielleicht auch geschwächt wird. Und uns interessiert eben die Rolle, die Kommunikation und vor allem medienvermittelte Kommunikation in diesen Prozessen des Zusammenhaltens oder Nicht-Zusammenhaltens spielen. So. Die Bedeutung, die, sag ich mal, Mechanismen der Konfliktbeilegung oder Konfliktaustragung spielen, die haben wir jetzt in den 4 Jahren gar nicht so, also wir in Hamburg gar nicht so systematisch untersucht. Also immer, wir könnten jetzt auch was zu sagen, aber es klingelt jetzt in meinen Ohren, weil wir in der zweiten Phase, über die wir nachher vielleicht auch nochmal sprechen, tatsächlich, da möchten wir zu diesem Konzept der gesellschaftlichen Verständigung und der gesellschaftlichen Verständigungsordnung sprechen. Also in welchem Rahmen finden eigentlich gesellschaftliche Verständigungsprozesse statt? Und da, denke ich, werden wir an Dingen arbeiten, an Konzepten, auch empirische Studien machen, die dann diese Facette noch näher beleuchten.
Eure Leitfrage am Standort Hamburg war ja, welche Rolle spielen Medien und Kommunikation bei der Herstellung von gesellschaftlichem Zusammenhalt oder für die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Wie seid ihr an diese Frage rangegangen?
Also wir hatten jetzt die Arbeit in den 4 Jahren in Teilprojekten organisiert. Wir hatten 3, sage ich mal, wissenschaftliche Projekte im engeren Sinne, die also mit bestimmten Erkenntnisinteressen, Forschungsfragen auch und bestimmten Methoden Teilaspekte behandelt haben, kann ich gleich noch nennen. Wir hatten ein 4. Projekt, das war das, oder ist das Social Media Observatory. Das ist eigentlich eher so eine Art Infrastrukturprojekt gewesen, weil wir in den letzten Jahren eben auch Werkzeuge, Tools, Kompetenzen aufgebaut haben, um Social Media Beobachtungen leisten zu können. Nicht nur bei uns am Standort, sondern auch für das FGZ insgesamt. Also da haben wir eine Infrastruktur aufgebaut und die wollen wir jetzt eben auch weiterführen, die auch für andere Forscherinnen und Forscher im FGZ und auch darüber hinaus zugänglich ist. Das war also so ein ganz wichtiger Bestandteil. Und dann hatten wir ein Projekt, das war eher so unser internes Koordinations- und Transferprojekt, wo wir auch Veranstaltungen organisiert haben, Gastvorträge, interaktive Veranstaltungsformate etc. So, das war so die Struktur, also so 5 Teilprojekte. Und diese 3 wissenschaftlichen, oder was ist wissenschaftlich, das waren alles wissenschaftliche Projekte, aber diese 3 Projekte, die im engeren Sinne Forschungsfragen getrieben waren, haben sich zum einen eher so aus Nutzerinnenperspektive genähert. Da war die Leitfrage, welche Rolle spielen eigentlich bestimmte Praktiken der Mediennutzung darin, wie sich Menschen sozusagen zugehörig fühlen oder wie sie Zusammenhalt herstellen, indem sie sich sozusagen in Bezug setzen zur Gesellschaft und zur gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Also welche Medien nutzen Menschen und sind zum Beispiel bestimmte Medienrepertoires, also bestimmte Kombinationen von Medien, die Menschen nutzen, positiv oder negativ korreliert mit dem Gefühl von Zusammenhalt oder dem Gefühl, der Zusammenhalt schwindet in der Gesellschaft. Das war also ein Projekt, was ausgehend von den einzelnen Nutzerinnen und Nutzern geforscht hat, durch eine Reihe von empirischen Analysen auch von bestehenden Datensätzen und so weiter. Kann ich nachher noch was erzählen, aber das war so das eine Projekt. Das zweite Projekt hat sich mit der Beziehung zwischen JournalistInnen und ihrem Publikum beschäftigt. Das ist eine Forschungslinie, die wir am Bredow-Institut schon lange haben, vor allem in Personen von Wiebke Losen und ihrem Team, die viel dazu arbeiten. Und im Rahmen des FGZ haben Wiebke und ihr Team zwei Befragungen miteinander kombiniert. Sie hatten zum einen die Möglichkeit, oder wir hatten insgesamt als Standort die Möglichkeit, eine Bevölkerungsbefragung durchzuführen. Und da wurden Menschen unter anderem danach gefragt, welche Erwartungen sie eigentlich an Journalistinnen und Journalisten haben. Was sollen JournalistInnen tun? Und Wiebke Losen und ihr Team haben eine große repräsentative JournalistInnenbefragung in ganz anderem Kontext durchführen können, also nicht vom FGZ gefördert, aber sie konnten dank FGZ-Förderung noch vertiefende Fragen einbauen. Und der Clou jetzt von ihrem FGZ-Projekt ist, dass sie diese beiden Befragungen nebeneinander legen konnten und schauen könnten, ob eigentlich Erwartungen, Selbstbild, Fremdbild von JournalistInnen und ihrem Publikum kongruent sind oder auseinanderklaffen. Und das wird da interessant, gerade wenn es so um Fragen geht, ist es eigentlich journalistische Aufgabe, Zusammenhalt zu fördern oder nicht? Und da gibt es auch bei JournalistInnen ja ganz unterschiedliche Selbstbilder und Selbstverständnisse.
Aber hättest du da eine Antwort drauf? Ist es deren Aufgabe? Oder hat die Studie irgendwelche Ergebnisse zutage befördert, mit denen man diese Frage beantworten könnte?
Da stellst du zwei Fragen auf einmal. Also die Frage, ist es die Aufgabe von JournalistInnen, wäre meine Antwort ja, insoweit JournalistInnen ein Interesse oder die Aufgabe haben sollten, zu einer sozusagen, ich nenne es mal ein bisschen verkürzt, funktionierenden demokratischen Gesellschaft beizutragen. Also ich glaube, es sollte nicht Aufgabe oder es sollte nicht Praxis von JournalistInnen sein, die Gesellschaft auseinanderzutreiben. So. Das mögen vielleicht Einzelne anders sehen, so, aber das ist meine, also im Grunde ist es aber ähnlich wie ich auch glaube, dass wir als Bürgerinnen und Bürger einen sozusagen die Aufgabe haben, zum Funktionieren der Demokratie und zum Zusammenhalt beizutragen. Und Journalistinnen tun das aber eben, also sie haben halt eine bestimmte professionelle Rolle, sie haben bestimmte Praktiken, sie haben eine bestimmte gesellschaftliche Funktion. Der Kniff, über den dann auch Wiebke und ihre Kolleginnen sozusagen sich dem genähert haben, war, dass sie über zusammenhaltssensiblen Journalismus gesprochen haben und darüber auch zu Beginn des FGZ da auch Workshops mit JournalistInnen und anderen gemacht haben, wo sie sozusagen anhand dieses Begriffs sich genau über diese Fragen unterhalten haben.
Ist es ein Begriff, der speziell für diese Studie erfunden wurde?
Ja, das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, aber ich meine, dass der irgendwann, also in dieser Auseinandersetzung darum, wie, also auch in der Selbstreflexion, kann man jetzt auch wiederum als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Journalisten vorschreiben, dass sie Zusammenhalt beitragen sollen oder nicht. Und in dem Wunsch, irgendwie sozusagen einen Impuls zu geben, um über genau diese Fragen zu sprechen, kamen wir dann irgendwie auf diesen zusammenhaltssensiblen Journalismus, der erstmal noch nicht festlegt, wie ich selber agiere. Nur ich bin sensibel dafür, dass das, was ich tue als Journalistin, als Journalist, eben auch etwas mit Zusammenhalt zu tun haben kann. So war die Gedankenbewegung. Jetzt aus den empirischen Untersuchungen tatsächlich, welche Bedeutung dieser Aufgabe im Selbstverständnis der befragten JournalistInnen hat, das kann ich jetzt auswendig gar nicht sagen. Da müssten wir nochmal gucken oder müsstest du halt einen Podcast mit Wiebke nochmal machen. Kann da einiges zu erzählen, glaube ich.
Ja, haben wir, glaube ich, auch schon.
Hast du schon? Okay, ja, dann
verlinken wir drunter.
Genau.
Ja.
Aber das dritte Projekt bin ich noch schuldig, nämlich im dritten Projekt haben wir uns nochmal speziell mit öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen auseinandergesetzt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland oder öffentlich-rechtliche Medien haben einen Zusammenhaltsauftrag, steht also jetzt auch in den novellierten Fassungen des Medienstaatsvertrags, wo es um den Auftrag öffentlich-rechtlicher Medien geht, steht unter anderem explizit drin, sie sollen durch ihr Programm und ihr Programmangebot unter anderem den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Und wir haben uns in dem Projekt eben gefragt, wie ist das verfassungsrechtlich einzuschätzen, was folgt daraus, aber auch B, was denkt eigentlich die Bevölkerung, erfüllen das Medienangebote, auch da haben wir auf diese schon erwähnte Bevölkerungsbefragung zurückgreifen können und haben, das war das Tolle an dem Projekt, da haben wir sehr partizipative Gesprächs- und Veranstaltungsformate mit Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt, wo wir uns mit Menschen tatsächlich ausführlich zu diesen Fragen unterhalten haben. So, das war das Tableau der Projekte jetzt.
Das letztgenannte Projekt, also öffentlich-rechtliche und gesellschaftlicher Zusammenhalt, ist ja auch tatsächlich gerade sehr aktuell und spannend, wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, in den Herbst, wo Wahlen stattfinden in Bundesländern, die aktuell laut Umfragen die AfD möglicherweise gewinnen wird, die ja nicht damit hinterm Zaun hält, dass sie gedenkt, die Öffentlich-Rechtlichen abzuschaffen. Ja, spannendes Thema. Also sind dann viele Menschen auch dafür, dass öffentlich-rechtliche Sender, die einen Auftrag haben, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, abzuschaffen? Also sind sie für die Spaltung?
Ja, ich glaube, die Verbindung so direkt, also es wäre interessant, das mal sozusagen Menschen damit direkt zu konfrontieren. Also wahrscheinlich würden es die Menschen dann verneinen, sie würden vermutlich sagen, dass sie vielleicht gar nicht generell gegen den öffentlich-rechtlichen, aber gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie er im Moment ist, sind. Und da wird es dann interessant, weil man da dann meines Erachtens natürlich genauer hingucken muss und durchaus auch berechtigte Kritik, also Stichwort Skandale jetzt auch der letzten Jahre und vielleicht auch missglückte inhaltliche Angebote und was auch immer man an Problemen auch benennen kann, das muss man eben, soweit es geht, differenzieren von so einer Pauschalkritik, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben Meinungsmache, Lügenpresse, Merkelpresse, all diese Dinge unterstellt, die glaube ich eher nur so, kann man jetzt auch wieder viel spekulieren, die vielleicht nur verdecken sollen, dass manche Leute vielleicht einfach keinen Bock haben, das Geld zu bezahlen, weil sie das Gefühl haben, das bringt mir nichts. Andere sind vielleicht aus grundsätzlichen Überlegungen dagegen. Ich glaube, die AfD, also wenn es jetzt um politische Akteure geht, ist tatsächlich auch deswegen kritisch, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben im sehr Großen und Ganzen ja gut funktioniert und ein Gegengewicht auch gegen antidemokratische Strömungen ist, aus gutem Grund. Und da kann ich bei einer Partei wie der AfD und ihren VertreterInnen, kann ich gut verstehen, dass sie das nicht wollen. Aber das daraus folgt eben aus meiner Sicht nicht, den jetzt abzuschaffen, sondern im Gegenteil zu stärken.
Das waren jetzt die Projekte des Standorts Hamburg. Habt ihr während der Arbeitsphase in den letzten 4 Jahren auch viel mit den anderen Instituten zusammengearbeitet oder wie sah das da aus? Hat man sich da viel ausgetauscht?
Ja, hat man. Weniger als ursprünglich gedacht. Das lag aber an Corona. Also man muss, das muss man vielleicht einmal nochmal sagen, wir haben die Projekte der ersten Phase und auch das Zusammenarbeiten zwischen diesen 11 Standorten in der Zeit geplant vor Corona und der offizielle Start der Förderphase war der 1.6.2020. Da hatten wir gerade 2,5 Monate Corona. Und ich weiß gar nicht, ob wir da mitten im Lockdown, das weiß ich nicht, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber wir haben, oder alle Standorte haben im Prinzip ihre FGZ-Arbeit unter Corona-Bedingungen aufgebaut, was Mist war. Kann man nicht anders
sagen.
Kann
man so sagen,
weil also wir haben jetzt, ich kann jetzt nur für uns sprechen, wir haben eben neue Kolleginnen und Kollegen ans Institut bekommen. Wir wollten uns und mussten uns ja irgendwie auch als Teams zusammenfinden. Wir wollten die Beziehung zu den anderen Instituten aufbauen. Und das eben, gut, das haben wir dann halt alles über Zoom gemacht, so über digitale Treffen. Aber das ist gerade bei so einer, ich nenne es mal Teambuilding-Phase, auch im großen Stile von so einem großen Unterfangen, ist das alles andere als optimal gewesen. Der sichtbare Ausdruck war dann, wenn wir so auf unser Budget gucken, dass wir nur einen ganz kleinen Bruchteil der Reisemittel ausgeschöpft haben. Tatsächlich, ne? Das ist jetzt irgendwie, mag natürlich, also freut vielleicht die Geldgeber, weil dann eben Geld übrig bleibt so. Aber es ist eben der Ausdruck, dass es betrifft ja auch Konferenzreisen, also all die Dinge, die eben entfallen mussten. Und wir merken eigentlich jetzt erst im Nachgang, jetzt in den letzten Jahren wieder, seit wir wieder auch diese Treffen haben können mit anderen Standorten auf der Ebene von vielleicht so Forschungsclustern, die es im FGZ auch gibt, wie wertvoll halt auch dieser Austausch ist. So. Das Positive wiederum, das FGZ wird ja, also es wird toi 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 jetzt die zweite Phase geben und es steht auch im Raum, das ist zumindest erstmal auch Ziel auch des, sozusagen der Politik, die uns fördert, dass es verstetigt werden soll, also dauerhaft in ein dauerhaftes Institut überführt werden soll, aber als dezentrales Institut. Das heißt, wir werden immer mit dieser Ortsverteiltheit leben und wir haben jetzt natürlich, also sozusagen unter Corona-Zwang, haben wir jetzt erprobt, wie man ortsverteilt zusammenarbeiten kann. Davon profitieren wir natürlich, weil wir dann auch in Zukunft eben viel digital, remote, in Arbeitsgruppen, kollaborative Server, Strukturen und so weiter arbeiten können. Und dann ist es egal, ob man in Jena sitzt oder in Hamburg.
Ja. Ja, in dieser Hinsicht hat Corona uns viel gelehrt, das muss man schon sagen. Ja. Aber was ich mir denke, was Corona gerade beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt auch gebracht hat, ist, dass es das Thema so ein bisschen auch auf die Karte gesetzt hat, oder? Weil durch die Pandemie sind so viele Debatten entstanden, die heftigst geführt wurden, on und offline. Denkst du, dass man seit dem Start des FGZ, also seit 2020, dass da auch so ein bisschen der Diskurs um das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, dass sich das so verstärkt hat?
Ja, also verstärkt, auf eine Art verbreitert. Also der Gründungsimpuls sozusagen für das FGZ kam aus der Mitte der 10er Jahre, aus dieser Migrationsdebatte, ne? Also den Flüchtlingsströmen und dann sozusagen aus all diesen Auseinandersetzungen, schaffen wir das, Refugees welcome versus irgendwie sozusagen wir überfordern uns und so weiter. Und das damals fangen die, also dieses Thema, gibt es gesellschaftlichen Zusammenhalt, ist immer Teil der politischen Debatten auch, aber das war dann damals auch im politischen Raum so drängend, dass dann halt dieser Impuls kam, dazu brauchen wir auch wissenschaftlich, brauchen wir dieses Forschungsinstitut. Corona kam dann, also auf die Art, es klingt zynisch, aber kam natürlich auch dann zu einem passenden Moment, weil dann klar wurde, es hat eben auch nicht nur was mit jetzt der Frage, sind Menschen pro oder kontra Flüchtlinge oder so zu tun, sondern durch Corona sind ja auch so Fragen wie, die gerade für uns jetzt in Hamburg wichtig sind, woher beziehen Menschen ihre Informationen, welche Rolle spielt der professionelle Journalismus bei der Vermittlung von Wissen, welche Rolle spielen mittlerweile soziale Medien, Alternativmedien, diese Dinge, wie ist das Vertrauen in es wird soziologisch kompliziert, das Vertrauen in epistemische Autoritäten verteilt, vertrauen Menschen dem Journalismus, der Wissenschaft oder sind sie dem einen oder beiden gegenüber skeptisch eingestellt, das sind Dinge, die sind durch Corona auf die Tagesordnung gekommen und dann hatten wir sozusagen, ja, Stichwort multiple Krise, hatten wir natürlich jetzt so die Ukraine-Krieg, jetzt den Krieg in Gaza, wo auch immer nochmal neue Konfliktlinien aufbrechen und so dieses Gefühl, also zumindest dieses Gefühl, die Gesellschaft fragmentiert immer stärker, das begleitet uns jetzt die ganzen 4 Jahre.
Ja, auch ich glaube seit Anfang des Jahres, wir haben so viele Proteste erlebt, wie schon lange nicht mehr in der Republik. Die Bauernproteste, die pausenlosen Streiks bei der Bahn und bei den Fluglinien.
Aber auch die Gegenproteste, wo sich gezeigt hat, dass eben Protest auch nicht nur gegen etwas geht, wo sozusagen vielleicht auch eine verhältnismäßig kleine Gruppe überproportional viel Aufmerksamkeit bekommt, sondern wo sich die schweigende Mehrheit auch.
Ja, aber sie nannten sich trotzdem Demos gegen rechts. Gegen rechts.
Das ist richtig, genau. Aber sie haben, im Prinzip waren das ja auch Demonstrationen für eine liberale, offene und zusammenhaltende Gesellschaft, die eben sich sozusagen, die sich dagegen wehrt, gegen Strömungen, die spalten wollen oder die fragmentieren wollen.
Jetzt beginnt die Phase 2. Wie geht's dir jetzt damit persönlich? Also es war ja nicht immer klar, dass es weitergeht, oder?
Nee, es war, also es, jein. Also es war, von Anfang an stand diese Option im Raum, es gibt jetzt erstmal diese 4 Jahre Förderung und danach kann es eine zweite Förderphase geben und perspektivisch eine Verstetigung. Aber das ist kein Selbstläufer, sondern auch jetzt diese zweite Förderphase, sozusagen, die mussten wir beantragen. Und das heißt, wir mussten einen Arbeitsplan vorlegen, wir mussten darlegen, was wir vielleicht auch gelernt haben aus so Strukturentscheidungen der ersten Phase, die nicht tragfähig waren, die was auch mit der Art, wie das Gesamtgebilde gesteuert wird, zu tun haben, wie Entscheidungen getroffen werden, etc. Das heißt, wir haben also im letzten Jahr, also 2023, relativ viel Zeit in diesen 11 Standorten verbracht, uns im Prinzip zu überlegen, wie könnte so eine zweite Förderphase aussehen, die dann, das sozusagen war die Vorgabe, die auf 5 Jahre angelegt sein sollte oder unser sozusagen der Antrag. Und der Antrag war, den haben wir dann letztes Jahr auch, also da war so ein zweistufiger Prozess, wo erst Projektvorschläge intern sozusagen begutachtet wurden. Da sind auch Vorschläge schon intern abgelehnt worden. Und dann gab es einen Antrag mit einem Arbeitsprogramm, der dem Ministerium vorgelegt wurde. Der wurde durch eine externe Expertenkommission begutachtet. Da sind auch nochmal Empfehlungen rausgekommen. Und das Wichtige ist aber, dass empfohlen wurde, eine zweite Förderphase jetzt mit Beginn 1.6.2024 zu starten. Und in dieser zweiten Förderphase dann auch schon sozusagen in die Wege zu leiten, ein Konzept vorzulegen, wie ein dauerhaft auf Dauer angelegtes Institut aussehen könnte. Das ist also jetzt dann die nächste wichtige strukturelle Aufgabe. Es ist insofern noch nicht in trockenen Tüchern, sage ich mal, flapsig, weil zwar diese inhaltliche Entscheidung, was wollen wir machen, ja, der Daumen hoch, das passt so, die ist getroffen. Aber es gibt dann immer ja noch den formalen Antrag, wo man aufschlüsseln muss, wie viel Geld braucht man in Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, wofür wird das verwendet, wie viele Reisen plant man, wie viele Veranstaltungen und so weiter. Das ist dann in der Terminologie des BMBF, sind das sogenannte AZA-Anträge und den haben wir auch inzwischen abgegeben. Da warten wir aber noch auf den förmlichen Bescheid, dass wir auch die Mittel förmlich sozusagen bewilligt bekommen. Der steht noch aus, aber das ist, also hoffe ich, vielleicht wenn der, also zum Zeitpunkt jetzt unseres Gesprächs steht das noch aus, aber wenn der Podcast veröffentlicht ist, haben wir das dann vielleicht schon.
Jetzt versteht man mal ganz gut, warum das in der Wissenschaft oftmals so lang dauert, ja. Weil alles sehr genau geplant werden muss.
Ja, naja, und es ist auch, wir reden also von einem, also ja wirklich auch von einer substanziellen Förderung. Also genau. Das kann man, glaube ich, sagen, das gesamte FGZ für 5 Jahre wird ungefähr 50 Millionen Euro Förderung erhalten aus öffentlichen Mitteln. Und das ist, also es ist in heutigen Zeiten sowieso kein Pappenstiel. Also klar gibt es auch Forschungsförderung, die hat nochmal ganz andere Dimensionen, aber in den Sozialwissenschaften ist das schon ordentlich. Und das kann man eben auch nicht einfach mal so, oh, ich habe da mal eine Idee, ja, hier hast du das Geld. Das wäre ja, auch, wär auch Quatsch, erwartet auch keiner. Also insofern ist das auch völlig in Ordnung, dass das Zeit braucht, auch aufwendig begründet und ausführlich begründet werden muss. Sehe ich auch, also ist völlig in Ordnung.
Welche konkreten Projekte gibt es denn jetzt? Kannst du darüber schon sprechen?
Ja.
In eurem Standort?
Genau, also wir haben wir werden mehr Projekte im Sinne von Arbeitspaketen haben. Ich glaube insgesamt 7 oder 8. Die schlüssel ich jetzt gar nicht alle auf, weil wir es jetzt so in unserer internen Logik und auch in den Arbeitszusammenhängen im Prinzip auf so 3 Arbeitsschwerpunkte dann bündeln, die dann teilweise auch meinen einzelnen Arbeitspaketen, die vielleicht nur 2 Jahre laufen, dann daraus bestehen. Also das Social Media Observatory wird weiter gefördert, wird auch weiter seine Arbeit leisten. Da geht es vor allem darum, diese Infrastrukturen der Social Media Beobachtung auch so zu gestalten, dass sie zum Beispiel für neue Plattformen offen sind. Also wir haben zum Beispiel in der ersten Phase haben uns vor allem auf Facebook, Instagram und Twitter konzentriert. Jetzt für eine zweite Phase müssen wir eben gucken, können wir an TikTok ran zum Beispiel? Wie ist es mit Telegram? Also Plattformen, wo wir jetzt im Laufe der Zeit auch gemerkt haben, die sind wichtig, die sind aktuell wichtig. Und vielleicht sprechen wir in 3 Jahren über eine Plattform, die es heute noch gar nicht gibt. Also die Offenheit zu haben und auch die Ressourcen haben, auch neue, relevante Social-Media-Plattformen zu erschließen. Darum soll gehen und auch generell weiterhin im FGZ eben auch Schulungen anzubieten, Unterstützung anzubieten etc. Das ist also ein Baustein. Der zweite Baustein ist, dass es weiterhin ein Koordinations- und Transferprojekt gibt. Also wir planen auch in der zweiten Förderphase ja Veranstaltungen, Tagungen, Workshops etc., die in diesem Transferprojekt koordiniert werden. Und das dritte Vorhaben ist, da ist so die Überschrift Transformation der gesellschaftlichen Verständigungsordnung, hatte ich gerade schon gesagt. Also der Gedanke, dass ich in den letzten Jahren zu der Zeit durchs Internet, durch digitale Medien, aber auch durch andere Entwicklungen, die Art und Weise verändert, wie wir uns, also in welchen Strukturen und in welchen Praktiken wir uns als Gesellschaft eigentlich über uns selber verständigen. Das hat viel mit dem Medienwandel zu tun, dass der Journalismus eben nicht mehr die einzige Instanz ist, was ich vorhin schon gesagt habe, dass vielleicht auch die Wissenschaft an Autorität verloren hat, zumindest in bestimmten Kreisen. Und wir wollen in dieser zweiten Phase eben an verschiedenen Stellen untersuchen, einmal eher so ein bisschen theoretisch-konzeptionell, wo wandelt sich eigentlich die gesellschaftliche Verständigungsordnung, welche Rahmenbedingungen rechtlicher Art, welche Selbstverständnisse, welche Vorstellungen haben Menschen darüber, wie gesellschaftliche Verständigung gelingen sollte. Und wir wollen das empirisch untersuchen und da zeigt sich jetzt auch der großartige Wert des FGZ, weil wir in der zweiten Förderphase von Hamburg aus mit einem anderen großen Projekt des FGZ zusammenarbeiten können. Das ist das Quali-Panel. Das ist eine große qualitative Befragungsstudie. Also qualitativ heißt nicht, wir geben den Leuten einen Fragebogen, sondern man führt längere Gespräche mit 2-3 Stunden mit Menschen. Und dieses große Projekt gibt es schon in der ersten Phase. Da haben Kolleginnen und Kollegen aus Göttingen und Bremen mit, glaube ich, knapp 100 Menschen in ganz Deutschland schon zweimal im Laufe dieser 4 Jahre diese ausführlichen Gespräche geführt. Das waren dann, der Fokus war da, glaube ich, vor allem biografische Erfahrungen, Vorstellungen von Zusammenhalt, vielleicht auch der Umgang mit Brüchen und Konflikten so im eigenen Alltag. Und wir kommen jetzt in den nächsten Jahren dazu und wollen mit den gleichen Menschen, mit denen sich Leute schon zweimal sozusagen tiefgehend unterhalten haben, ein drittes Mal unterhalten mit dem Fokus auf ihre Mediennutzung und der Frage, also nicht nur, welche Medien nutzen sie, für welche Zwecke, sondern auch, wie sie in diesen Medien Zusammenhaltserfahrungen machen, wie sie das einschätzen, ob sie über Medien, zum Beispiel über soziale Medien eigentlich das Gefühl haben, sie sind verbundener als vorher oder nicht. Also all diese Dinge werden wir einbringen und das Tolle ist eben, also wir haben da ein Projekt, was schon unglaublich viel Daten gesammelt hat. Wir können da jetzt andocken und wir können eben von Hamburg mit unserer spezifischen kommunikationswissenschaftlichen Brille eben auch den soziologischen Kolleginnen und Kollegen aus Bremen und aus Göttingen neue Impulse geben. Wir haben Methoden, die sozusagen die nicht kennen, nicht weil die besonders geheim sind, sondern einfach, weil die nicht angewandt werden. Zum Beispiel unser Konzept der Media Repertoire Maps, also die Leute zeichnen Karten, wenn man so will, ihrer Mediennutzung und setzen Medien so zueinander in Beziehung. Und das wollen wir mit den Menschen machen. Mhm. Wir überlegen, ob wir Datenspenden bitten, ob Leute von diesen 100 Menschen, ob es da welche gibt, die bereit wären, uns zum Beispiel ihren sozusagen Einblick in ihre Facebook-Kontaktliste zu geben, was auch immer. Ne? Also freiwillig, auf freiwilliger Basis, aber um dann eben auch so mit digitalen Daten arbeiten zu können, wo wieder das SMO, das Social Media Observatory, gefragt ist. Also wir versuchen da tatsächlich auch nicht nur isoliert mit 3 Leuten hier bei uns am Bredo zu arbeiten, sondern tatsächlich, das wird ein FGZ-Projekt.
Das ist dann, genau, das ist ja auch dann so der Sinn eines Instituts, das sich mit gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigt, dass es möglichst breit verteilt ist über die ganze Republik und dann aber ja so wie ein großes Zahnradgewerk ineinander.
Genau, also mehrere Zahnräder, also das gesamte FGZ hat eine Größenordnung. Da ist es, glaube ich, illusorisch zu sagen, da gibt es jetzt die eine FGZ-Perspektive oder das eine Ergebnis. Dafür ist es, also ich weiß nicht, wie es in der zweiten Phase sein wird. In der ersten Phase, glaube ich, wenn man alle so mitzählt, waren das irgendwie 200 Menschen über diese 11 Standorte, die in einzelnen Projekten oder in mehreren beteiligt waren. Und die haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Das heißt, wir haben das ist dann auch arbeitsteilig. Und ich glaube auch, dass viele im FGZ von vielen anderen gar nicht so richtig wussten, was die machen. Das geht auch nicht anders. Das ist ja auch unser Bredo-Institut. Wir sind kleiner, aber auch hier hat man das ja schon. Man hat einfach dann so, man hat sein engeres Umfeld, mit dem man sich halt auch öfter austauscht. Und im Idealfall gibt es so Mechanismen und Wege, dass man auch mal mitbekommt, was an anderen Standorten ist. Aber man muss das auch irgendwie arbeitsteilig organisieren, um halt voranzukommen.
Ja, das klingt alles für mich so wie etwas, das lange brauchen wird, auch bis es gut funktioniert. Also das ist zwar so eine große Maschinerie ist, die lange braucht, bis sie anläuft. Mhm. Und wenn sie dann läuft, dann kann da was richtig Gutes entstehen. Ja. Also was sind so deine Erwartungen für die zweite Phase? Und wo siehst du die Herausforderung?
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob ich sage, ich erwarte Herausforderungen. Aber ich erwarte schon, dass wir nochmal anders zusammenarbeiten im FGZ, auch weil wir, das hatte ich vorhin so kurz angedeutet, weil wir die Art, wie wir gerade diese Forschungskooperationen zwischen den Standorten organisieren, auf eine andere Grundlage gestellt haben. Wir hatten in der ersten Phase 3 vergleichsweise lockere Cluster, so haben wir das genannt. Das waren im Prinzip so, ja, einfach Bündel, da haben halt verschiedene Projekte, haben sich dazugeordnet, die eher so ein bisschen theoretisch-konzeptionell waren, die eher so empirisch gearbeitet haben, die eher so historisch-international vergleichend gearbeitet haben. Da ist auch viel passiert, aber in der zweiten Phase wird es 5 solcher Themenfelder geben und die sollen tatsächlich programmatischer arbeiten. Da soll es in stärkerem Sinne auch programmatische Leitfragen geben, wo wir den Anspruch haben, dass auch die einzelnen Teilprojekte, die in so einem Themenfeld dann sind, auch was auf diese Leitfrage einzahlen und selbst wenn sie da nicht im Kern zu forschen, trotzdem sprechfähig sind und was beisteuern können. Und dazu wird es auch tatsächlich für jedes dieses Themenfeld designierte Koordinatorinnen und Koordinatoren geben, das wird ziemlich herausfordern. Also ich habe Respekt vor den Menschen, die das machen. Also die kennen wir auch, das sind Leute, die auch in der ersten Phase schon arbeiten. Ich traue es, also absolutes Vertrauen auch, aber das ist durchaus eine Aufgabe, das eben zu koordinieren und zu steuern. Ansonsten freue ich mich tatsächlich, also ich habe ja gerade dieses Projekt zur gesellschaftlichen Verständigungsordnung, was ich mit der Wiebke Losen zusammen dann auch mache, da freue ich mich drauf. Ich freue mich unglaublich drauf, in diesem Quali-Panel zu arbeiten. Ich habe da auch fest vor, selber auch tatsächlich Feldforschung zu machen. Ich möchte selber gerne auch Gespräche führen, also quasi so an verschiedene Orte der Republik fahren, mich mit den Menschen unterhalten. Ich finde das immer total toll. Das mag ich lieber als Fragebögen irgendwie auswerten. Ich spreche dann tatsächlich lieber mit den Leuten und ja, freue mich natürlich auch, dass das Social Media Observatory, dass das weitergibt, dass das weitermachen kann. Also insofern sind es freudige Erwartungen. Klingt abgedroschen, aber ja, nee, ich freue mich drauf.
Vielleicht jetzt zum Schluss noch ein kleiner Ausblick und vielleicht auch eine eher persönliche Frage, ja, bei der du aus deiner Forscherperspektive vielleicht auch ein bisschen raussteigen musst. Aber was denkst du, sind so die größten Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aktuell? Und was könnte vielleicht das FGZ dazu beitragen, dass dem begegnet wird?
Also ich glaube nicht, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben, aber ich, also wenn man da auch so das Bild hat, dass die Gesellschaft so in zwei so Teile zerfällt.
Haben ja viele, ne?
Haben viele, genau, da ist glaube ich auch viel, also in den USA ist das auch tatsächlich deutlich stärker in die Richtung ausgeprägt, das ist in Deutschland nicht so. Das haben auch Studien aus dem FGZ erbracht, ne? Die, also eine große repräsentative Befragung haben das gezeigt, dass es zwar Konfliktlinien gibt, aber die laufen nicht im Sinne von so, es gibt zwei Hälften der Gesellschaft, die einen denken in allen Aspekten so und die anderen genau entgegengesetzt. Das nicht. Das Problem ist, dass es gibt einen Teil der Gesellschaft, oder bei bestimmten Fragen und Themen gibt es Teile der Gesellschaft, die sind zwar nominell kleiner, das ist nicht die Mehrheit, sondern das ist manchmal vielleicht auch nur ein paar Prozent der Gesellschaft oder vielleicht mal 20%, die sich zum Beispiel die das Vertrauen in öffentliche Institutionen verloren haben, die den Medien nicht mehr vertrauen, die der Politik nicht mehr vertrauen, die vielleicht auch teilweise der Demokratie nicht mehr vertrauen, die autoritaristische Vorstellungen haben, die eine andere Gesellschaft wollen und so weiter. Und diese nicht homogene, da gibt es einen homogenen Kern, es gibt Kern von Menschen, der, glaube ich, auf verschiedenen dieser sozusagen da mitmischt und auch im politischen Raum, da muss man die AfD nennen und andere, die also da tatsächlich mehrere dieser Konfliktthemen populistisch bedienen. Aber dadurch gelingt es, dass damit auch so dieses Bild in der Öffentlichkeit wiederum geprägt wird, die Gesellschaft fällt auseinander. Und das irgendwie, also diese Stimmung in der öffentlichen Debatte ernst zu nehmen, ihr aber wissenschaftlich jetzt wiederum auch vielleicht Sachen entgegenzusetzen. Jetzt nicht im Sinne von, ist alles nicht so schlimm, sondern auch sagen, nee, aber pass mal auf, ne, das ist hier täuscht vielleicht, hier denkt man, alle denken so, aber nein, das ist ein ganz kleiner Teil. Deswegen waren diese Demonstrationen auch so wichtig, weil die gezeigt haben, nee, die Mehrheit der Deutschen geht nicht sozusagen mit der AfD auf die Straße, die Mehrheit geht gegen die AfD auf die Straße. Das war das unglaublich Wichtige da. Aber das sozusagen das hinzukriegen und zugleich dann auch dafür zu sorgen, dass die Politik und die Medien, dass man die nicht reflexhaft verteidigt, sondern immer wieder auch daran erinnert, welche große Verantwortung sie haben. Also Stichwort multiple Krisen, mit der Klimakrise vielleicht so als die allergrößte. Da kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, das klappt doch alles nicht, weil da wirklich noch zu wenig getan wird. Aber das eben sozusagen jetzt nicht in populistische Wut umzudeuten, sondern in sozusagen konstruktiv-demokratischen Druck. Sagen, macht mal, hier, wir wollen, dass was passiert. Das ist so die große Herausforderung, die ich sehe, wo wir als FGZ vielleicht einen ganz kleinen Teil beisteuern können, aber da sind wir halt auch als Bürgerinnen und Bürger gefragt. Ja, so, ich habe jetzt den Anfang der Frage vergessen, aber das ist so meine Einschätzung der Situation.
Ja, was deine Einschätzung vom gesellschaftlichen Zusammenhang war und was das FGZ dazu beitragen kann, das hast du eigentlich beantwortet.
Okay,
ja. Ja, Jan, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, das so genau zu erklären. Ich werde alle Studien, die du erwähnt hast, oder alle Projekte, die du erwähnt hast, unten verlinken. Da kann man sich dann noch genauer informieren. Für sonstige Projekte oder Studien kann man auch gerne unsere Webseite besuchen, leibniz-hbi.de, oder uns auf LinkedIn folgen. Diesen Kanal bespielen wir seit einiger Zeit intensiver. Auf Twitter sind wir nicht mehr aktiv, also gerne auf LinkedIn folgen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, lieber Jan, fürs Dasein.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.